Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und nun noch ein Blick in jenes alte Europa, das den Albtraum der Shoah erst möglich gemacht hat, mit einer Schreckensherrschaft, die mit der sogenannten Machtergreifung 1933 begann. Mit ihr nahm ein Zerstörungswerk seinen Lauf, das noch heute seinen Nachhall findet, auch in ungezählten Romanen. Dazu zählt nun auch Uwe Wittstocks neuer Roman Februar 33, Der Winter der Literatur. Gelesen hat ihn für uns Gisa Funk.
Berlin, Samstagabend, 28. Januar 1933. Die Schönen und Erfolgreichen der deutschen Gesellschaft tanzen in den Zoosälen auf dem Presseball. 5000 Karten wurden verkauft, 1500 Ehrengäste sind geladen, darunter auch viele Stars der großen Berliner Bühnen.
Die hohe, asketische Gestalt Wilhelm Furtwängers, Dirigent der Berliner Philharmoniker, ist leicht im Gedränge auszumachen. Dazu der strenge, immer etwas melancholisch blickende Arnold Schönberg. Gustav Gründgens und Werner Kraus sind offenbar gleich nach ihrer Vorstellung aus dem Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gekommen. Kurz darauf taucht Josef von Sternberg, der Regisseur des Blauen Engels, aus der Menge auf, standesgemäß umgeben von blutjungen, blonden Starlets.
Die deutsche Zwischenkriegsgeneration tanzt und feiert in Berlin, bis kurz nach Mitternacht ein ungeheuerliches Gerücht die Runde macht. Ausgerechnet Adolf Hitler, so hört man, dieser extremistische Wirrkopf aus München, soll von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt werden. Ausgeschlossen glauben zu diesem Zeitpunkt noch viele Ballgäste. Nur wenige Stunden später aber ist klar, Hitler wird tatsächlich am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Doch selbst jetzt halten noch viele Beobachter die sogenannte Machtergreifung der Nazis für einen bösen Spuk, der sicherlich bald wieder vorbei sein wird. Eine fatale Fehleinschätzung, wie man natürlich heute weiß. Die vielstimmige Chronik Februar 33 des Literaturkritikers Uwe Wittstock liest sich trotzdem ungemein spannend. Denn es handelt sich dabei um eine Art kollektives Tagebuch, das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven noch einmal detailliert von der damaligen Gleichschaltung des Kulturbetriebs erzählt. Oder wie es Uwe Wittstock selbst im Nachwort auf den Nenner bringt:
Wer Ende Januar aus einem Rechtsstaat abreiste, kehrte 4 Wochen später in eine Diktatur zurück.
Wie aber war dieser rasante Absturz in die Barbarei in so kurzer Zeit möglich? Um das erfahrbar zu machen, wird Wittstock ähnlich wie vor ihm schon Florian Illies in seinem Bestsellerbuch 1913 mit dem Februar 1933 einen Zeitabschnitt, in dem sich die große Geschichte wie unter einem Brennglas verdichtet. Und genauso wie vor ihm schon Illies greift auch Wittstock auf die filmische Erzähltechnik der Shortcuts-Collage zurück und schilderte Ereignisse als Abfolge hart aneinander geschnittener Szenen aus dem Leben ganz unterschiedlicher Literaten. Da begleitet man etwa den steinreichen Dandy Harry Graf Kessler zu einigen erlauchten Abendessen, der Hitlers Aufstieg eher snobistisch gelassen aus Ästhetensicht betrachtet. Im scharfen Kontrast dazu geht's bei Kesslers Schreibkollegen Hermann Kästen und Alfred Kerr oder auch bei Gabriele Tergit im Februar 1933 schnell ums nackte Überleben. Schließlich stehen sie als Juden ganz oben auf den Verhaftungslisten der SA-Trupps. Genauso wie die deutsche Bevölkerung damals war auch die deutsche Literaturelite nach Hitlers Ernennung schlagartig in 2 Lager gespalten. Auf der einen Seite standen die mutigen Verteidiger der Republik wie Karl von Ossietzky, Heinrich Mann oder Alfred Döblin, die im Widerstand zwangsvereint mit den Kommunisten wie Bertolt Brecht oder Ernst Toller gegen die neuen Machthaber protestierten. Auf der anderen Seite befanden sich die Stillhalter wie Oskar Loerke und fanatische Nazi-Anhänger wie Hans Joost oder Max von Schillings oder auch der elitäre Dichter Gottfried Benn, der im NS-Terror zunächst verblendet eine Urgewalt von mythischer Größe sah. Jubelnd schrieb Benn am 27. Februar 1933 an seinen Freund Egmont Seierlen:
Die Revolution ist da und die Geschichte spricht.
Uwe Wittstock gibt selbst im Nachwort zu, dass er sich für seine Chronik recht ungeniert bei den Lebenserinnerungen anderer Autoren bedient hat, ohne dies immer klar kenntlich zu machen. Manchmal hat er Zusammenhänge auch frei herbei assoziiert. Beides kann man ihm natürlich vorwerfen. Andererseits aber macht gerade der freiere Umgang mit den Fakten die literarische Qualität seines Buches aus. Die deutsche Literaturelite erscheint darin wie eine Schicksalsgemeinschaft, in der fast jeder jede und jeden kannte, zumindest über zwei Ecken hinweg. Und Wittstock beschreibt diese eng miteinander vernetzte Literaturfamilie so einfühlsam und anschaulich, dass man sie plastisch vor sich sieht und sich mittendrin im Geschehen fühlt. Glücklicherweise aber hat er der Versuchung widerstanden, die antifaschistischen Autoren von damals zu Widerstandshelden zu verklären. Alle auftretenden Figuren dieses Buches haben auch ihre Schattenseiten. Und letztlich taugt nur der bis zuletzt aufrecht gegen die Nazis kämpfende Karl von Ossietzky zum politischen Märtyrer. Ansonsten macht sich unter den Literaten schon bald Panik und Eigennutz breit und überlegt sogar der Nobelpreisträger Thomas Mann im Februar 1933 zunächst schniefig, ob er sich nicht besser karrieretaktisch mit den Nazis arrangieren sollte. Nicht nur an dieser Stelle kommt einem Wittstocks Rückblick auf finstere Tage beängstigend zeitlos vor, wenn nicht sogar hochaktuell. Denn die 1933 grassierende Grippewelle, die angespannte, hasserfüllte Stimmung im Land und die sich immer hemmungsloser entladende Gewalt, all das kann man durchaus auch als Mahnung ans heutige Corona-Deutschland lesen.
Meint Gisa Funk zu Uwe Wittstocks Roman Februar 33, Der Winter der Literatur, erschienen im Verlag CH Beck in München, 288 Seiten, 24 €.